Bitte für unsere heilige Gottesgebärerin. Lasset uns beten, allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, erkannt. Führe uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
Amen.
So wollen wir eintreten in diese heilige Feier mit dem Lied. Wir sagen euch an den lieben Advent. Wir dürfen heute bis zur vierten Strophe, also alle Strophen, singen. Und ich weiß nicht, da vorne, wenn du rauskommen möchtest und die Kerzen anzünden, dann glaube ich, darfst du alle Kerzen anzünden heute an unserem Adventskranz. Brüder und Schwestern, wenige Tage vor Weihnachten bekommt diese vierte und damit letzte Strophe des adventbegleitenden Liedes eine ganz dichte Dimension. Der Herr selber wird kommen, er zögert nicht. Diese Ankunft des Herrn, dieses Wiederkommen des Herrn, das ist die eigentliche Botschaft unseres Adventes 2019 nach Christi Geburt. Wiederkommen des Herrn, Herr, komm bald, Maranatha. Aber dieses Ankommen, Brüder und Schwestern, ist in diesem Tag auch ein zutiefst zwischenmenschliches Ereignis, denn vor Weihnachten kommen viele Menschen oft von weit her daheim an, um Weihnachten mit Menschen zu feiern, ohne die Weihnachten nicht Weihnachten wäre. Und das ist für uns auch der glückliche Umstand, dass Frater Athanasius Meitinger, Simon Meitinger, den Weg nach Biberbach gefunden hat, um hier diese weihnachtlichen Tage mit seiner Familie zu begehen. Und vielen von Ihnen dürfte Simon Meitinger nicht zuletzt auch als langjähriger Ministrant hier in der Wallfahrtskirche bekannt und vertraut sein. Jetzt nicht als Ministrant, sondern als Mitglied des Deutschen Ordens, nachdem er im Sommer dieses Jahres, genauer gesagt am 14. September, die ewige Profess in diesem altehrwürdigen Orden abgelegt hat. Und ich habe ihn eingeladen, dass er einfach zu uns kommt, etwas zur Lesung sagt und vor allem dann auch ein Stück weit uns mitnimmt auf den Weg seiner Berufung in diesen Ordensstand. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben in diesen Rorate-Gottesdiensten immer wieder Menschen begegnet, die den Advent erleben. Wir haben eine Oma mit dem Enkelkind gesehen, eine Fachverkäuferin in einer Metzgerei mitten im Advent. Letztes Mal war eine Mama von 3 Kindern da, die Advent mit ihren Kindern und dem Ehemann zu Hause gestaltet, hegt und pflegt. Und zum guten Schluss kommt jetzt noch Frau Justus, eine Frau mit großer Lebenserfahrung, die auch den Advent begeht und uns jetzt einen Einblick in ihren Advent schenkt.
Ja, so wie wir schon hörten von der Oma und von einer jungen Mama, so lief auch bei mir der Advent ab in meiner Familie. Heute freue ich mich schon ein paar Tage vor dem Advent, wenn meine kleinen Enkel die Zweiglein schneiden dürfen, damit ihre Mama die Adventskränze binden kann. Einen davon kriegt dann immer die Oma, also ich, und ich kann den ganzen Advent an die Familie meines Sohnes denken. Meine Erinnerungen an Adventszeiten gehen aber viel, viel weiter zurück, eigentlich schon 8 Jahrzehnte. Damals, in meiner Kindheit, erlebte ich keine Lichterorgien im Advent, so wie manche von Ihnen auch nicht, die in meinem Alter sind. Damals war der Advent Nacht, stockdunkel. Die Fenster waren verdunkelt, es durfte nicht das kleinste Lichtstrählchen durchdringen. Es gab auf den Straßen keine einzige Straßenlaterne. Stadt und Land waren finster. Nur manchmal entstanden am Abend oder nachts sogenannte Christbäume am Himmel. Das waren die Vorboten für die Bomber, die anschließend kamen, damit sie ihre Ziele besser trafen. Manchmal fielen diese entsetzlichen Dinge auch auf die Wohngebiete. So verlor eine Tante und mit ihren 3 Kindern in Berlin ihr Zuhause und sie durften dann bei uns unterkommen. Trotz dieser schrecklichen Geschehnisse erlebten wir 4 Kinder immer wieder heimelige, erwartungsfrohe Adventsabende um den Adventskranz mit Geschichten und Liedern, natürlich auch mit Gebeten für die Väter, die ja im Krieg waren. Damals wurde auch gebastelt, es musste gebastelt werden. Alle Kleidungsstücke, die nicht mehr passten, wurden zertrennt, wenn es möglich war, gewendet, Neues daraus genäht. Es wurde aufgetrennt, Neues daraus gestrickt. Damals wuchsen auf den Feldern auch noch langhalmige Getreidesorten. Aus diesen langen Halmen durften wir Kinder Zöpfe flechten. Geschickte Frauenhände nähten diese Strohzöpfe zusammen zu Strohschuhen als Hausschuhe für den Winter. Es war eine eigentlich armselige Zeit, aber wir Kinder waren trotzdem glücklich. Die Mütter waren froh, wenn sie eine Plätzchensorte, höchstens 2, herzaubern konnten. Es waren ja auch die Lebensmittel damals rationiert. Also bescheiden. Aber ich kann doch in guter Erinnerung sein. Viele, viele Jahre später gab es für mich eine Zeit, an die ich mich sehr gerne erinnere. Da wurde ich als Junglehrerin nach Ehingen versetzt. In diesem Ort gab es jahrelang jeden Morgen um 6 Uhr in der Früh ein Rorate. Anfang der 60er Jahre gab es noch schneereiche Winter. Trotzdem stapften unsere Schüler aus den Einöden Ahlingen, Fertingen, Anzenhof, Ortelfingen nach Ehingen herunter in die Pfarrkirche. Die Ehinger kamen auch. Wir sangen aus vollen Kehlen die Adventslieder und nach der Messe konnte man die Kinder ja nicht heimschicken. Die kamen natürlich in die Schule. Sobald die nassen Kleidungsstücke rund um den heißen Eisenofen irgendwie aufgehängt waren und ein Teil des Pausebrotes gegessen war, wurde gewerkelt. Manchmal probten wir ein Krippenspiel oder ein anderes Weihnachtsstück, das wir dann in der letzten Woche vor Weihnachten aufführten. Oder aber wir bastelten Strohsterne, Papierfaltsterne und so weiter. In einem Jahr, kann ich mich erinnern, stellten wir kübelweise Papiermaché her. Daraus durften die Kinder sich Krippenfiguren formen. Einige Flotte schafften sogar einige Figuren, auch für unser Schulzimmer eine ganze Gruppe. Und das ist meine schönste Erinnerung. Diese Figuren stehen heute noch bei mir jedes Jahr im Zimmer. Mit Wehmut denke ich an die Schüler, die damals gebastelt haben und vor allem an die, die schon nicht mehr am Leben sind. Und das bringt mich zurück zur Jetztzeit. Am ersten Adventssonntag verstarb eine sehr betagte Verwandte von mir. Und da dachte ich, sie hat das Ziel erreicht, das Ziel des Advents, die Begegnung mit dem Schöpfer, sie ist angekommen beim Herrn. Und wenn wir zurückdenken an den Anfang des Advent, die Messtexte, die schlagen ja den großen Bogen zum Ende der Zeiten, zur Wiederkehr des Herrn. Und dann las ich eine Woche später zufällig in der Sonntagszeitung einen Artikel vom Stadtpfarrer von Waldsassen und der bestätigt meinen Gedanken und schreibt Folgendes: Wenn die eigene Lebenszeit endet, wird für jeden Menschen diese zweite Ankunft des Erlösers Wirklichkeit. So gesehen ist eigentlich nicht nur 4 Wochen vor Weihnachten Advent, sondern unser ganzes Leben lang.
Ja, sehr verehrte Frau Justus, herzlichen Dank für Ihre Gedanken, Ihren Rückblick über einen Advent von 80 Jahren. Und ich glaube, gerade der letzte Gedanke ist ein urchristlicher, denn die Urchristen haben es so verstanden, wie Sie es zuletzt mal gesagt haben, unser Advent ist der Advent, der sich auf die Wiederkunft des Herrn vorbereitet. Und insofern stelle ich mir immer wieder die Frage, wer ist jetzt näher dran am Advent? Die Jungen, die Älteren oder schon die Betagten? Und ich glaube, jeder kann dem Advent nahe kommen, wenn wir ihn nahe kommen wollen, der uns sucht und uns finden will, Jesus Christus. Stimmen wir jetzt ein in das Kyrie, denn da wollen wir ihn bitten, dass der Herr kommt in unsere Mitte, damit er uns und wir ihm begegnen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison.
und Christe.
Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Schenke uns das Entgegenkommen, das du uns schenken willst, weil du weißt, dass wir dich brauchen. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, erkannt. Führe uns durch sein Leiden und Kreuz auch zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. In jenen Tagen sprach der Herr zu Achas, dem König von Juda, und sagte: Erbitte dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, tief zur Unterwelt oder hoch nach oben hin. Achas antwortete: Ich werde um nichts bitten und den Herrn nicht versuchen. Da sagte Jesaja: Hört doch, Haus Davids, genügt es euch nicht, Menschen zu ermüden, dass ihr auch noch meinen Gott ermüdet? Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau hat empfangen. Sie gebiert einen Sohn und wird ihm den Namen Immanuel, Gott mit uns, geben. Wort des lebendigen Gottes. Danke. Thank you.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus.
Ehre sei dir, o Herr.
Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als eine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat: Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern, Immanuel ist nicht nur ein Name, Immanuel ist ein verheißungsvolles Programm. Immanuel heißt, Gott ist mit uns. Wir glauben nicht an einen Gott, der gegen uns ist, auch nicht an einen Gott, der neben uns ist, sondern einen Gott, der mit uns und für uns ist. Und ich glaube, das hat sehr viel auch damit zu tun, dass dieser Gott mit uns etwas anfangen will, wenn wir etwas mit ihm anfangen können. Gott tut nichts von sich aus ohne uns, sondern er hofft darauf, dass wir mit ihm gemeinsame Sache machen. Und genau das, was wir im Advent immer wieder erleben, ist, wir begegnen Menschen, die sich auf diesen Anruf Gottes einlassen und damit Ja sagen zu ihrer Berufung. Maria hat es getan, Josef hat es getan. Und jeder von uns ist auch eingeladen, den Anruf Gottes als seine Berufung zu ergreifen. Gott ist mit uns. Gott ist mit mir, mit dir. Gott ist mit uns. Und weil das so ist, deswegen gibt es so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Und keiner von uns geht diesen Weg allein. Wir gehen immer mit ihm und gemeinsam miteinander. Und das ist für mich einfach auch schön, dass wir heute am 4. Advent mit Frater Athanasius Weitinger einen haben, der den Weg seiner Berufung entdeckt hat und zu diesem Anruf Gottes Ja gesagt hat. Und dazu braucht es immer einen Vorschuss an Vertrauen, Gottvertrauen. Und deswegen freue ich mich, dass Vater Athanasius uns einige Worte jetzt zur Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja sagen wird und dann über seinen Weg, den er geht, und darüber freuen wir uns mit ihm.
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, liebe Biberbacher hier in unserer schönen Wallfahrtskirche. Von ganzem Herzen freue ich mich über die Einladung Ihres hochwürdigen Herrn Pfarrers, an diesem 4. Adventssonntag mit Ihnen zusammen diesen Gottesdienst feiern zu dürfen. Lieber Herr Pfarrer Lindl, vergelt's Gott. Viele Erinnerungen werden hier in dieser so schönen Wallfahrtskirche wach, in der ich viele Jahre, ich glaube es waren fast 14, den Ministrantendienst verrichten durfte. Und auch wenn mich mein Weg inzwischen aus Biberbach weggeführt hat, dann kann ich doch dankbaren Herzens sagen, hier beim lieben Herrgöttle, da bin ich daheim. Hier in seinem Haus durfte ich das erste Mal die heiligen Sakramente empfangen, und ich bin sicher, ohne seine spürbare Begleitung auf den vielen verschiedenen Pfaden meines Lebensweges wäre ich wohl nicht im Deutschen Orden angekommen, an dem ich mich am vergangenen 14. September, dem Fest Kreuzerhöhung, das hier ja in Biberbach auch groß gefeiert wird, durch die Ablegung der ewigen Profess für immer habe binden dürfen. So schließt sich für mich mit der Bindung an den Deutschen Orden ein Kreis. Seit dem Jahr 1191 dann mit päpstlicher Anerkennung, wirkt der Orden unter dem Zeichen des Kreuzes, das Sie hier auch auf meinem Ordensmantel erkennen können, unter dem Leitsatz Helfen und Heilen in der Kirche. Seit dem 12. Jahrhundert bis auf den heutigen Tag bemühen sich die Brüder und Schwestern des Deutschen Ordens, den Menschen zu dienen und sie so zu Christus zu führen, der am Kreuz für uns die Arme so weit ausgebreitet und sein Herz geöffnet hat. Das Kreuz als Zeichen des Lebens und der Liebe, unter denen meine Ordensbrüder und Schwestern seit dem 12. Jahrhundert leben und arbeiten, steht hier ja in Biberbach seit 1525 ganz besonders im Zentrum dieser Wallfahrt. Und wie viele unzählige Pilger haben hier im Laufe der Zeit Hilfe, Heil und Heilung gefunden. So bin ich dem lieben Herrgöttle zutiefst dankbar, aber auch den Menschen, die mich durch diese Zeit hier begleitet haben, seien es die Pfarrer hier an dieser Kirche, seien es die vielen verschiedenen Menschen in dieser Pfarrgemeinde, dass ich so meinen Weg gefunden habe in diese Ordensgemeinschaft, in diese Gemeinschaft, die unter dem Kreuz als Quelle allen Helfens und Heilens bis heute wirkt. Ich freue mich, dass ich heute hier bei Ihnen zu Gast sein darf. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind auf unserem Weg durch den Advent nun am 4. Adventssonntag angekommen. Schon steht der Heilige Abend ganz nah vor der Tür und vielleicht können es gerade die Kinder schon kaum mehr erwarten, bis es nun endlich Weihnachten wird. Da nimmt uns die Kirche in der ersten Lesung des heutigen Tages mit auf eine Zeitreise in das 8. Jahrhundert vor Christus. Dieser König von Ahas von Juda, von dem wir gerade in der Lesung gehört haben, dieser Ahas war keiner von den ganz Schlechten. Er war halt ein Vollblutpolitiker, so ein Typ, dem man so leicht nichts vormachen kann, der, wie wir sagen würden, mit beiden Beinen auf dem Boden steht. Als König von Juda mit Sitz in Jerusalem ist er sogar ganz akzeptabel fromm. Er bemüht zuweilen die religiösen Begriffe, er geht seinen religiösen Verpflichtungen nach, aber in erster Linie ist er eben Politiker. Und es ist inzwischen für sein Königreich Juda eine ganz schwierige Lage entstanden. Der König der Assyrer, das ist das heutige Gebiet im Zweistromland um Euphrat und Tigris, macht aus der Ferne Anstalten, seinem Reich diese ganzen kleinen vorderasiatischen Reiche einzuverleiben. Was tun? In Damaskus in Syrien, da hat man eine Idee. In Samaria in Israel hat man auch eine Idee. Und sie sagen zu Ahas von Juda: Komm, wir schließen einen Pakt gegen den Assyrer, denn das lassen wir uns doch nicht gebieten, dass der uns da einheimst. Unser König Ahas ist Vollblutpolitiker, erinnern wir uns. Warum soll er, der in Jerusalem sitzt, auf einen Pakt mit Samarien und Damaskus eingehen? Die sind doch früher oder später Geschichte. Das mache ich ganz anders. Ich schließe gleich einen Pakt mit dem Assyrerkönig. Das könnte auf lange Zeit doch politisch opportun sein. Wen Ahas allerdings nicht auf seiner Rechnung hat, das sagt ihm dann der Prophet Jesaja. Aha, interessante Bündnispartner hast du da, aber erbitte dir doch von Gott, dem Herrn, ein Zeichen. König Ahas, wie wir es gehört haben, lehnt dankend ab. Nein, also das ist jetzt politisch gar nicht geraten. wir wollen doch Gott nicht auf die Probe stellen. Man fühlt sich ein bisschen in den Polit-Talk der heutigen Zeit versetzt. Ja, also Glaube schon, wo es ganz schön ist und keinem zu nahe tritt, schön luftig, und wenn wir es brauchen, dann zapfen wir das ab, so als Hintergrundgrundierung und sinnstiftendes Element. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, verlassen wir uns lieber auf die politische Realität. Ein Zeichen von Gott? Also bitte, am Ende geht das schief und wir wollen uns doch nicht blamieren oder vielleicht sogar, wie wir heute befürchten würden, eine schlechte Presse riskieren. Liebe Schwestern und Brüder, was aus dem Mund des Ahas da so fromm klingt, er wolle den Herrn um nichts bitten, ihn nicht auf die Probe stellen, das ist zunächst ein knallharter Misstrauensantrag gegen Gott. Ich bleibe lieber bei den politischen Realitäten, die es gibt, damals wie heute, von wegen mich auf Gott verlassen, ein Zeichen erbitten. Doch Jesaja durchschaut im Licht Gottes das Kalkül des Königs und kündigt ihm umgekehrt ein Zeichen des Herrn an. Wir kennen dieses Wort, liebe Schwestern und Brüder, es ist uns so vertraut, gerade in diesen vorweihnachtlichen Tagen. Seht, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären. Hier wollen wir den König Ahas verlassen und einmal kurz schauen, welche Bedeutung das für uns hat. Der springende Punkt bei diesem Wort des Propheten Jesaja ist, dass sich die Exegeten seit Jahrhunderten und besonders im letzten Jahrhundert den Kopf über dieses Prophetenwort zermartert haben. Wie kann denn das sein? Es ist ja zunächst ein Wort der Verheißung an den König Ahas im 8. Jahrhundert vor Christus. Das muss doch irgendwie in seiner Zeit in Erfüllung gegangen sein. Aber die ganzen Forschungsversuche, Grübeleien, vieltausenden von Seiten, die darüber geschrieben worden sind, haben bislang kein schlüssiges Ergebnis geliefert. Die historische Situation um den König Ahas von Juda, die ist uns hinlänglich bekannt, auch diese Bedrohung, aber sie ist historisch gut belegt, nicht nur in der Heiligen Schrift. Doch das geheimnisvolle Wort der Jungfrau, von der Jungfrau, die empfängt und gebiert und dem Kind Immanuel, den Namen Immanuel, Gott mit uns gibt, das, liebe Schwestern und Brüder, ist ein prophetisches Wort, ein offenes Wort, das durch die Geschichte hin gesprochen ist, ein Wort der Verheißung. Ein träumender Josef, wie in unserem heutigen Evangelium, der kann dieses Wort wissen und verstehen. Es hilft ihm, ganz klar zu sehen und klar zu kommen in seiner so schwierigen und aussichtslosen Situation. Seine Verlobte, Maria, die noch bei ihren Eltern lebt, die noch nicht in seinem Haus ist, mit der er noch keinen Kontakt hat, die aber nach jüdischem Recht bereits seine Frau ist, in der er nicht weiß, wie er mit ihr umgehen soll, da sie auf einmal ein Kind erwartet, das nicht das seine ist. Josef, so sagt uns die Bibel, ist ein Gerechter. Josef passt die Tora, die Weisung Gottes, nicht nur den Gegebenheiten und Realitäten an, wie es ein Ahas tut. Nein, Josef erlebt mit der Weisung Gottes. Er durchwandert sie gleichsam, wie es im ersten Psalm heißt, selig, der Mann, gerecht ist der Mann, der Tag und Nacht über die Weisung des Herrn nachsinnt, der seine Freude hat an der Weisung des Herrn und der sie umzusetzen weiß in sein Leben, in die schweren Zeiten und auch in die schönen. So einer ist unser Josef. Er kennt das Wort des Propheten Jesaja und es hilft ihm zu erkennen, wer da im Traum zu ihm gesprochen hat. Eine Wunschvorstellung? Ein netter Traum? Happy End? Ende aus Applaus? Im Gegenteil. Gott lässt den, der seinem Wort vertraut, nicht im Stich. Er schickt ihm seinen Boten, der ihm gute Weisung gibt durch sein verheißendes Wort. Es ist eben doch eine Botschaft Gottes, die an Josef durch den Engel ergeht. Er braucht sich nicht zu fürchten, Maria als seine Frau zu sich zu nehmen. Der Engel zeigt ihm, dass hier Gott selbst am Werk ist. Dieses Wort des Propheten Jesaja spricht also in eine ganz konkrete Situation hinein. Und dieses Kind, dieses wunderbare Kind, bekommt deshalb nicht einfach den Namen Immanuel, Gott ist mit uns. Nein, Josef und Maria erfahren, dieses Kind ist der verheißene Immanuel, der Gott mit uns. Und nicht nur Josef, nicht nur alle Menschen um Josef herum, nein, die ganze Kirche seit frühester Zeit hat die Verheißung immer so gehört und verstanden und ihr geglaubt, hat die Erfüllung der Verheißung immer in Christus gesehen. Auf ihn, Christus allein, läuft diese Prophetie des Jesaja zu und findet in Christus ihre tiefste und schönste und wahrste Erfüllung. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen. Einen Sohn wird sie gebären, sein Name wird sein Immanuel. Gott ist mit uns. Vielleicht müssen wir uns mehr die Art des träumenden Josef zu eigen machen, liebe Schwestern und Brüder, damit sich einem dieses Wort der Verheißung wirklich öffnet, damit wir es nicht nur in ein historisches Politikum des 8. vorchristlichen Jahrhunderts einschließen und es womöglich historisch-kritischen, wissenschaftlichen Auslegeversuchen opfern, müssen wir mit diesem Wort umgehen wie der gerechte Josef. Wir müssen dieses Wort im Herzen bewegen. Wir müssen es im Glauben annehmen. Wir müssen es hinein übersetzen, weniger in Textzeilen eines Buches, als vielmehr in unser Leben. Denn das ist es, liebe Schwestern und Brüder, liebe Biberbacher und Biberbacherinnen, was Gott tut. Er bietet uns seine Übersetzung an für dieses wunderbare Geschehen, für dieses prophetische Wort, für den Namen Immanuel. Seine eigene, einzige, endgültige Übersetzung, seine erfüllte Verheißung heißt Jesus Christus. In Christus erkennen wir voll dankbarer Liebe die Mitte von allem. Er selbst ist der Gott mit uns. Wir haben uns im Advent auf den Weg gemacht, um dieses Wunder der erfüllten Verheißung an Weihnachten in der Geburt Christi zu feiern. Bitten wir die Jungfrau und Gottesmutter Maria und ihren Bräutigam, den heiligen Josef, um ihre Fürsprache, damit sie uns helfen, unsere Herzen in rechter Weise für die Feier des Geburtsfestes Christi und dann auch einmal für die Ankunft des Herrn in unserem eigenen Leben vorzubereiten. Unser Leben soll sagen, der Herr kommt. Unser Herz soll sagen, komm, Herr Jesus. Amen.
Guter Gott, wir stehen kurz vor Weihnachten. Wir denken in dieser Zeit besonders daran, dass du uns liebst und in Jesus ganz nahe bei uns sein willst. Im Vertrauen auf deine Liebe bitten wir dich. Lass alle Menschen, die im Glauben unsicher geworden sind und deine Liebe nicht annehmen können, neu den Weg zu dir finden und daraus Kraft schöpfen. Himmlischer Vater, lass uns deine Liebe spüren.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Hektik, Unruhe und Kaufrausch beherrschen besonders die Adventszeit. Blicken wir zurück in die Zeit, in der es fast nichts gab und, so wie wir es am Anfang gehört haben, deutlich zu spüren ist, dass gerade in der Einfachheit der Glaube und der Zusammenhalt prägend waren. Himmlischer Vater, lass uns deine Liebe spüren.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Vor kurzem hörten wir in einer der Predigten, dass nicht alles neu sein muss. Versuchen wir, alte Dinge wieder wertzuschätzen und das Ideelle und die Erinnerung, die sich darin verbergen, zu sehen. Himmlischer Vater, lass uns deine Liebe spüren.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Lass alle kranke und verzweifelte Menschen Kraft schöpfen aus dem Glauben und sei ihnen Wegbegleiter in den Zeiten der Trauer und der Dunkelheit. Himmlischer Vater, lass uns deine Liebe spüren.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Advent ist nicht begrenzt auf die Zeit vor Weihnachten. Unser Glaube lehrt uns, dass, wenn unsere eigene Lebenszeit endet, für jeden Menschen die zweite Ankunft des Erlösers Wirklichkeit wird. Himmlischer Vater, lass uns deine Liebe spüren.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Allmächtiger, liebender Gott, du stehst in Treue zu deinen Verheißungen. Lass uns in Zuversicht das Kommen deines Sohnes erwarten, der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen.
O komm, o komm, nach dir sehnt sich dein Israel.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns in diesem Mahl das Heil zugesagt und uns schon jetzt Anteil daran gegeben. Lass uns das Kommen deines Sohnes in Freuden erwarten und mache uns umso eifriger in deinen Dienst, je näher das Fest seiner Geburt heranrückt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Liebe Brüder und Schwestern, nehmen Sie noch kurz Platz. Ich freue mich, dass Sie sich im Advent immer wieder auch die Zeit genommen haben für etwas längere Gottesdienste, die wir Rorate-Gottesdienste nennen. Aber vielleicht geben Sie mir recht, Zeit hat nur der, der sich Zeit nimmt. Und ich denke, wir können uns im Advent ruhig Zeit nehmen für einen Gottesdienst, dann haben wir auch Zeit gehabt und die Zeit ist nicht einfach bloß vergangen. Das ist für mich auch ein Anlass, einmal den Menschen zu danken, die sich Zeit nehmen, um diese Gottesdienste so adventlich zu gestalten. Heute Pass pro Toto der Gruppe Seitenpfiff. Ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen, für Ihr Vorbereiten. Sie haben sich Zeit genommen für uns. möchte der Frau Merli danken und denen, die immer wieder auch helfen, denn diese Lichter kommen nicht von ungefähr. Die Krippe ist aufgebaut und wartet auf den Heiligen Abend. Herzlichen Dank, Frau Bertele, Herrn Steger und allen, die mitgeholfen haben, für diese Zeit, die sie sich genommen haben. Und ich möchte auch Frau Justus und allen, die sich Gedanken gemacht haben über die Zeit des Adventes und uns daran teilhaben lassen, auch danken. Denn so etwas will überlegt sein und dafür sind wir dankbar. Frater Natius Meitinger, der sich Zeit genommen hat, hierher zu kommen, allen Gottesdiensten beiwohnen wird. Herzlichen Dank für Ihr Kommen und vor allem für die wunderbaren Predigtgedanken, die uns eine Prophetie von vor 2800 Jahren so aktuell und unmittelbar nahegebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, morgen haben wir dann noch eine Einladung um 15 Uhr, 40 Jahre neue Marienkapelle in Albertshofen. Wenn Sie mögen, kommen Sie dazu. Und um 17 Uhr machen wir mit den Ministranten und vielen anderen eine Fackelwanderung zur Schlosskapelle mit adventlichen Gedanken unterwegs und anschließend einem Horatik-Gottesdienst in der Schlosskapelle. Und allen, die den Advent bis zuletzt auskosten wollen, sind eingeladen um 7 Uhr am Heiligabend nach Affaltern. Dort feiern wir den letzten Horatik-Gottesdienst in unserer Pfarreiengemeinschaft. Heiligabend ist dann Kindermette und die würde ich Sie auch dringend bitten, den Kindern und ihren Familien zu überlassen. Die ersten Bankreihen werden für Kinder mit kleinen Familien reserviert werden. Ich denke, wir haben um 9 Uhr und um 22.30 Uhr schöne Christmetten, die für Erwachsene bestens gedacht sind. Und ich freue mich, dass unsere liebe Frau Kritsch bei der Heiligabend-Christmette mit dabei sein wird. Da wird auch vor allem von uns weihnachtlich gesungen werden dürfen. Liebe Brüder und Schwestern, es gibt zum Schluss noch eine kleine Geschichte aus gegebenem Anlass, die von Sokrates berichtet und drei Siebe heißt. Denn es gehen immer wieder Gerüchte rum in Ortschaften. Biberbach macht auch keine Ausnahme. Und dann denkt man sich, was kommt eigentlich dabei raus und was ist vor allem dabei dran? Ein Gerücht, dass es hier einen schweren Zwischenfall gegeben hätte und jemand zu Tode gekommen sei am vergangenen Dienstag in der Wallfahrtskirche, ist falsch. Was richtig ist, dass ein Helikopter gelandet hat und eine Frau, die schwer verletzt gewesen ist, ins Klinikum gebracht hat, sodass es ihr jetzt wieder, Gott sei Dank, gut geht. Und das ist für mich vor allem ein großer Dank wert an die Frau Merli, die Frau Kratze, die Frau Kraus, die beherzt eingegriffen und so Leben gerettet haben. Unter den Augen unseres Herrgöttle von Biberbach. Also eine gute Nachricht und kein schlechtes Gerücht. Und aus gegebenem Anlass einfach noch zum Schluss eine kleine Geschichte, die Sokrates zugeschrieben wird, denn zu dem kam jemand einmal gelaufen mit den Worten, höre Sokrates, das muss ich dir erzählen, wie da einer, halt ein, unterbrach ihn der Weise, hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe geschüttelt? Drei Siebe? Fragte der andere voll Verwunderung. Ja, mein Freund, drei Siebe. Lass sehen, ob das, was du mir jetzt erzählen willst, durch die drei Siebe hindurchgeht. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist? Nein, ich hörte nur erzählen. Und? So, so. Aber sicher hast du es mit dem zweiten Sieb geprüft, es ist das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, wenn es schon nicht sicher wahr ist, wenigstens gut? Zögernd sagte der andere, nein, das nicht, eher im Gegenteil. Dann unterbrach ihn der Weise, lass uns auch das dritte Sieb noch anwenden und lass uns fragen, ob es notwendig ist, mir das zu erzählen, was dich so erregt. Notwendig nun auch nicht gerade. Also lächelte Sokrates, wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, so lass es begraben sein und belaste dich und mich nicht damit. Liebe Brüder und Schwestern, diese drei Siebe sind ganz hilfreich und sie entlasten am Ende wirklich. Ich wollte dir jetzt noch um den Segen bitten, Gottes für diesen vierten Advent und dann für eine beseelte Zeit der Weihnacht.
Der Herr sei mit euch.
Der barmherzige Gott hat uns den Glauben an das Kommen seines Sohnes geschenkt. Ihr segne und heilige euch durch das Licht seiner Gnaden. Er mache euch standhaft im Glauben, froh in der Hoffnung und eifrig in Werken der Liebe.
Amen.
Die erste Ankunft des Erlösers sei euch unter Pfand der ewigen Herrlichkeit, die er uns schenken wird, wenn er wiederkommt.
Amen.
Das gewähre euch und all, mit denen ihr euch auf Weihnachten freut, der allmächtige und treue Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.
Dank sei Gott im Herrn.